Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Anime-Stunde von Serienjunkies.de in diesem Jahr, im Jahr 2020, im neuen Jahrtausend. Ich bin der Mario und ich habe euch nicht nur das Beste der Anime-Winterseason 2020 mitgebracht, sondern auch eine Tim. Hallo Tim.
Moin.
Ja, wie gesagt, wir reden heute über die neuen Animes, die Anfang des Jahres rausgekommen sind. Die haben jetzt alle wieder so 2, 3, manche auch 4 Episoden auf dem Buckel. Und wir erzählen euch, was wir davon gesehen haben und was davon lohnenswert ist und wo ihr das gucken könnt und alles, was ihr dazu wissen müsst. Vorher, wie immer, so ein bisschen Vorgeplänkel, was es sonst noch in der Anime-Welt Interessantes gibt. Da hat Netflix ziemlich große News rausgelassen.
Oh ja.
Nämlich, die haben sich mal eben alle Studio Ghibli-Filme, bis auf einen, alle Studio Ghibli-Filme geschnappt und bringen die jetzt ab 1. Februar raus und dann am 1. März den zweiten Satz und am 1. April den dritten Satz. Das sind 3x7 Filme, 21 Filme insgesamt, und das ist natürlich ein Riesenschatz, der sich da eröffnet. Ich meine, das hätte Netflix nicht schon genug so Klassiker und das, was als gut gilt im Anime-Bereich. Das ist schon eine ganze Menge. Am 1. Februar, jetzt dieses Wochenende, wo dieser Podcast auch rauskommt, da wird zum Beispiel gleich Das Schloss im Himmel veröffentlicht, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Tränen der Erinnerung und so weiter. Eine ganze, ganze Menge. Nicht nur die Miyazaki-Filme, sondern auch die von Isao Takahata. Also falls ihr da noch Lücken habt, könnt ihr die schließen, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Dann ist ab 13. März bei Netflix auch endlich die Serie Beastars aus der letzten Season verfügbar.
Ja.
Soll ja eins der Highlights gewesen sein. Ich habe es noch nicht gesehen, weil es hier im sogenannten Netflix-Knast war, wie wir immer sagen.
Ja.
Was bedeutet, die Serie gehörte eigentlich in die letzte Season, Netflix aber kein Simulcast, deswegen jetzt ab März. Zumindest nicht ganz so lange gedauert wie manche anderen Sachen. Dann gibt es da aber wieder eine Sache, die uns vorenthalten wird zunächst, nämlich ein Highlight aus dieser Season, und zwar die Serie Dorohedoro, die so ein bisschen skurril aussieht. Hast du davon ein paar Bilder gesehen, Tim?
Ich habe Bilder von einem Krokodilmenschen gesehen, würde ich sagen, ja. Und es sah auf jeden Fall recht einzigartig aus.
Es ist eine Monsterserie. Im weitesten Sinne, die so ein bisschen bizarr und skurril ist und die vor allen Dingen durch so einen eigenen Stil und auch irgendwie sehr aufwendige und bunte Hintergründe auffällt. Und ich glaube, an den Hintergründen hat auch irgendjemand, der früher an Akira gearbeitet hat und so irgendein sehr prominenter Mensch gearbeitet. Können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn das dann bei Netflix ist? Hat noch kein Datum, soweit ich weiß.
Ich habe auch noch keins gesehen. Nee.
Und du hattest aber noch eine andere Netflix-Info, habe ich gehört.
Ja, und zwar natürlich, wenn es jetzt an diesem Wochenende rauskommt, könnte es, wenn ihr Pech habt, schon soweit gewesen sein, denn zum Februar, also am letzten Stichtag, wäre dann der 31. Januar, verschwinden drei Anime-Serien, und zwar ein Charlotte, The Testament of Sister Devil und Fate Zero.
Oh ja, Testament of Sister Devil, da sind wir alle sehr traurig.
Ja, da sind wir wahrscheinlich sehr traurig, aber naja, Fate Zero ist tatsächlich gut.
Ja.
Ist ja vom, wie die Leute bei allen Endings so nett taufen, The Booch.
Ja, wo sollt ihr nur die Busenvampire sonst gucken?
Ja.
Nee, genau, Fate Zero, ja stimmt, das ist allgemein die eine gute Fate-Serie, sagen manche.
Also es ist zumindest die mir am besten gefallen hat.
Ja, ich glaube, das ist auch Konsens mehr oder weniger.
Also es gibt ein paar Spin-Offs, die gut sind, es gibt einige, die mittelmäßig sind. Es kommt immer so ein bisschen drauf an bei Fate.
Ja, für Leute, die lieber ins Kino gehen, um Anime zu sehen, gibt es wieder Sachen in der Kase-Anime-Nacht. Da, okay, One Piece ist jetzt gerade, läuft heute, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, wenn heute der 28. ist.
Das kommt hin, glaube ich.
Habt ihr dann leider verpasst. Ansonsten könnt ihr im Februar sehen Kase-san and Morning Glory und am 25. Februar auch am selben Tag Saga of Tanya the Evil. Das war dieser Militär-Body-Swap
Reinkarnation, glaube ich.
Isekai, Reinkarnations-Anime von vor ein paar Seasons oder ein paar Jahren schon mittlerweile, ne? Das ist schon ein bisschen, her,
ja.
War in einem unserer ersten Podcasts hier, glaube ich. Im März gibt es dann Psychopath, Sinners of the System, Teil 1 bis 3. Im April dann schönerweise die neue Fassung von, oder die überarbeitete Fassung von Satoshi Kons Millennium Actress mit neuer Synchro. Und ich glaube, am Bild haben sie auch noch mal ein bisschen was gedreht für die Blu-ray-Veröffentlichung, die jetzt kommt.
Mhm.
Da freue ich mich sehr drauf. Und der Tokyo Ghoul S Realfilm kommt dann im Mai. Das ist dann, da erinnern wir euch wahrscheinlich dann auch noch mal dran,
ja,
in der Frühlingsseason. Das ist der Realfilm zu Tokyo Ghoul. Und ich glaube, der zweite schon.
Das kann gut sein, es gibt mehrere Leute.
Alle Sachen in deutscher Synchro allerdings. Also wenn ihr lieber manganesisch guckt, habt ihr Pech gehabt und müsst auf die Veröffentlichung warten.
Ja.
Ansonsten hätte ich noch anzubieten an Anime-News, dass es die Crunchyroll Anime Awards. Da wurde schon wieder für abgestimmt. Die werden am 15. Februar verliehen. Könnt ihr euch auch bei Crunchyroll oder deren Twitch-Kanal anschauen, die Verleihung. Abstimmen könnt ihr leider nicht mehr. Das ging, glaube ich, Ende des Jahres zu Ende.
Ja,
und soweit ich weiß von meinem Crunchyroll-Kontakt, haben sie dieses Jahr ein bisschen was an der Abstimmung gedreht. Weil letztes Mal war das, glaube ich, rein publik, die Abstimmung. Und dann kamen so komische Sachen bei raus, wie das My Hero Academia in Kategorien gewonnen hat, wo es eigentlich nichts zu suchen hatte, weil es das beliebteste Ding war in der Liste. Und dann gegen so Sachen wie In This Corner of the World in beste Animation gewonnen hat oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Mal haben sie, glaube ich, noch so eine Art Jury dazwischen geschaltet.
Kleines Sicherheitsnetz,
Ein kleines Sicherheitsnetz oder irgendwie so. Genau. 15. Februar könnt ihr euch das ansehen. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja. Eine komische Season aber, oder?
Ja, kann man
das,
so sagen.
War das, was rausgekommen ist? Wakanim hat dieses Mal ganz, ganz viel.
Die haben sich eine riesige Menge, also allein die schiere Menge, die sie dieses Mal an Land gezogen haben.
Die haben sich dieses Mal echt breit aufgestellt. Das erste Mal auch irgendwie gleich, also was die Masse angeht, mit Crunchyroll, würde ich sagen.
Locker, ja.
Genau. Aber fangen wir mal an mit dem Titel, den wir, ich glaube, letztes Mal auch erwähnt hatten, von dem wir schon wussten, dass er rauskam und wo wir schon uns klar waren, dass das ein Highlight war. Denn ich habe Tim vor einiger Zeit tatsächlich dazu gebracht, einen meiner Lieblingstitel aus dem letzten Jahrzehnt zu schauen. Und zwar Madoka Magica.
Mhm, ja.
Und der hat dir trotz aller Vorzeichen ziemlich gut gefallen, oder?
Ja, ich hätte mich vorher nicht als Magical Girl Mensch bezeichnet und es war ja auch alles andere als sein typischer Magical Girl Anime und hatte eine sehr, sehr anziehende, einen anziehenden Artstyle, eine sehr, sehr spannende Welt und allgemein hatte eine ganz besondere Anziehungskraft gehabt und ist in künstlerische und erzählerische Ecken gegangen, die sonst nur sehr, sehr selten wirklich angegangen werden. Genau. Und auch dementsprechend anspruchsvoll war.
Absolut. Und da konnten wir uns bei dem Butch bedanken, den du erwähnt hast.
Genau.
Dem Gen Urobuchi und dem Studio Schaft, das ja gerne mal experimentelle Visuals auch wagt. Jetzt haben wir hier mit Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story.
Auch ein Mund voll, ja.
Zumindest das Studio Schaft wieder am Start. Allerdings nicht Gen Urobuchi als Drehbuchautor. Und die Vorlage ist jetzt auch ein bisschen dubios, denn dieses Spin-off, wie es schon heißt im Titel Side Story, basiert auf einem Mobile Game.
Ja.
Und hält sich, glaube ich, auch storytechnisch ziemlich dran. Und deswegen, ja, wirkt es an manchen Stellen so ein bisschen überladen und underwritten, aber gleichzeitig overwritten und überladen. Und es ist, ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also kurz zum Kontext. Es geht um ein anderes Mädchen, ein Magical Girl namens Iroha, die eine Schwester hat oder hatte, die krank war. Und Iroha, wir erinnern uns, Magical Girls werden von diesem außerirdischen Kyubey, diesem kleinen Bunnycat-Wesen, rekrutiert.
Ja.
Und ihnen wird ein Wunsch erfüllt, wenn sie gegen diese sogenannten Hexen kämpfen, als Magical Girls, à la Sailor Moon. So, Iroha erinnert sich nun aber nicht an ihren Wunsch und pilgert wie viele andere Magical Girls nach Kamihama City. Wo Magical Girls aus anderen Städten wie Zombies hinpilgern, weil es dort mehrere Gerüchte gibt, die später wichtig für die einzelnen Folgen werden. Und vor allen Dingen gibt es ein Gerücht, das besagt, dort kann man aus dem Vertrag rausgenommen werden, den man als Magical Girl mit den Cubase eingeht.
Genau, von dieser ewigen Pflicht tatsächlich befreit werden.
Was nicht so der beste Deal ist, trotz dem, was Madoka am Ende der Urserie macht. Aber ich glaube, das hier spielt auch noch irgendwo dazwischen. Und wir haben noch nicht Madokami.
Nein.
Also die Gottform von Heldin Madoka, die ja die Erlöserin aller Magical Girls ist im weitesten Sinne.
Also es muss vor dem Rebellion-Film und vor dem Ende der Urserie auch spielen.
Oder in einer anderen Timeline vielleicht, die irgendwie mit Homuras Zeitreise-Shenanigans zu tun hat. Wie dem auch sei, wir wissen nicht genau, was ihr Wunsch war, was ziemlich spannend ist. Mhm. Wir wissen nicht genau, was es in Kamihama City auf sich hat. Wir erfahren dann, dass dort eine ganze Reihe Magical Girls rumkämpfen gegen eine andere Art von Hexen, die nicht wirklich Hexen sind.
Ja, es wird
oder anders funktionieren. Ja. Dann haben wir auch noch dort ein Baby Cubay, die Baby Yodaisierung von Cubay, der da irgendwie rumgeistert, den aber irgendwie nur Iroha sieht bisher.
Mhm, genau.
Und wir haben eine Treppe, die, wenn du da zwei Namen raufschreibst, Freundschaften beendet oder irgendwie sowas?
Ja, wenn man sich wieder versöhnen möchte, kommt dann eine Hexe, die einen in ihre Welt zieht.
Ja, es ist jetzt
und
auch schon.
Das war etwas, das passiert mit einigen Charakteren, die und einigen Magical Girls, die Iroha kennenlernt dort.
Ja. Und ihr merkt schon, das ist ziemlich mysteriös. Es fühlt sich so ein bisschen an wie die erste Hälfte vom Film Rebellion, wo wir ja auch nicht wissen, in welchem Kontext jetzt Homura in dieser falschen Stadt. Ja. In dieser Kopie ihrer Heimatstadt da rumgeistert und wieso da Charaktere sind, die auf einmal wieder am Leben, eigentlich schon tot waren und all das. Und das alles fühlt sich gerade sehr mystery-heavy an. Womit ich so ein bisschen struggle ist, dass die so viele Mädchen aus dem Videospiel genommen haben, wo übrigens noch viel mehr Magical Girls rumlungern, was so ein bisschen Character Creation aus dem Zufallsgenerator ist. So, dann hast du so, ja, die bekommt halt die Waffe und das Color Scheme und die Frisur und dann noch einen irgendwie Character Trait und das war's dann raus damit, weil wir so viele davon brauchen.
Ja, man hat das Gefühl, als ob da nicht bei allen, ehrlich gesagt, aber bei manchen die Hintergrundgeschichte nicht so weit ausgebaut ist. Also man schreibt ja Charaktere generell als Autor, wenn man kann, wirklich mit einer Hintergrundgeschichte, ob die jetzt tatsächlich erzählt wird oder nicht.
Und mit dem Theme auch, ne? Ja. Also dass es irgendwie ins Gesamtwerk passt. Und hier fühlt sich das halt an, du hast so einen ganzen Haufen Magical Girls und einfach nur so zack, zack, Frisur, Kostüm, Waffe, Quirk, raus damit. Und das ist halt ganz im Gegensatz zu dieser richtig charakterstarken ersten Serie, wo du richtig gut definierte Charakter hast, die richtig gute Reise machen als Charakter. Und das fühlt sich alles so ein bisschen leer an, finde ich. So, du hast hier noch die Visuals aus dem Studio-Chef, die sind ganz nett.
Das muss man immer noch sagen.
Da sind kreative Sachen drin, da wird ein bisschen mehr CGI verwendet als damals noch. Du hast aber immer noch diesen Collagen-Stil mit so fotorealistischen Elementen drin.
Bisschen Stop-Motion ist zwischendurch drin.
Ja.
Das ist
da wiederholen sie mir aber auch ein paar zu viele Motive aus der Originalserie so als Callbacks. Und was ich nie verzeihen kann, ist, wenn sie Musikthemes, die zu Charakteren gehören, aus einer
ganz am Anfang, ich weiß genau, was du meinst.
Dann einfach so nochmal rehashen. Das ist sozusagen das Hobbit im Gegensatz zu Lord of the Rings. Es sieht genauso aus, es verwendet die Musik falsch, um irgendwie ominös zu klingen. Und du hast hier,
Man könnte sagen, du vermisst eine gewisse Seele, die vielleicht in den anderen Werken noch steckte drin.
Ich meine, ein Mobilvideospiel ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Quelle für dein Anime.
Das ist die Sache, ne? Ein Videospiel an sich hat ja durchaus noch die erzählerischen Möglichkeiten und Tiefe. Mhm. Mobil ist das Ganze wahrscheinlich etwas simpler gehalten.
Ich habe drei Folgen gesehen und mir ist kein einziges dieser Mädchen außer dem Hauptmädchen im Gedächtnis geblieben. Weder mit Namen noch irgendwie sonst was.
Eine davon war mir schon, aber einfach weil sie eine sehr coole Verwandlungsszene hatte und mit ihrer Waffe, da habe ich mir gedacht, das sah aber schick aus. Da haben sie sich was Nettes einfallen lassen, aber ja, es geht zwar speziell um die Freundschaft von zweien, aber es ist noch nicht ganz so ausgebaut.
Wie man, also wie gesagt, Mystery Plot ganz spannend, visuell relativ ansprechend.
Ja.
Auch wenn es mich nervt, dass die Hexenlabyrinthe dieses Mal so definierbare Klumpen sind, in denen du reinschreitest. Früher war das halt so ein bisschen ambivalenter gestaltet, wo das Labyrinth aufhört und wo es, weißt du?
Ja.
Da hast du dann, weißt du nicht, so ein Schmetterling gesehen und so ein visuelles Element war im Bild, das da nicht ganz hingehörte und dann wurde es immer mehr. Und hier hast du halt so einen Ball und da gehst du rein.
Es wird manchmal auch innerhalb dieser Welt mit Illusionen für die Charaktere gearbeitet, die dann teilweise noch ihr eigenes Unterbewusstsein mit reingebracht haben und dadurch auf etwas an Ecken geraten sind. Das haben sie hier nämlich auch einmal angesetzt, aber dann sehr schnell wieder zugunsten der Haupthexe verworfen. Das fand ich etwas schade. Da hätten sie ruhig ein bisschen tiefer noch eintauchen können.
Ja.
Generell ist aber, wenn man Madoka mag, würdest du es aber auch empfehlen dann?
Ja, es ist halt, wirkt halt so, so ein bisschen nach dem Motto more of what you like.
Ja.
So ein bisschen Fanservice. Ich habe auch die Comics, also die Mangas, diese mit anderen Charakteren aus dem Madoka-Universum, mit anderen Magical Girls, die sind dann irgendwie nice to have, aber das ist jetzt nichts, was, ne, was zur Core-Story gehört und was jetzt irgendwie mega Kanon wichtig ist.
Mhm.
Würde mich mehr interessieren, ob sie irgendwann nochmal diesen vierten Film, beziehungsweise zweiten Film eigentlich.
Es ist erst in ihr Futter bis zum Film, oder? Noch so ein bisschen.
Ja, sagen. Aber Gen Urobuchi ist ja gerade beschäftigt, der Originalautor.
Der ist sehr dafür beschäftigt.
Mit seinen Puppen.
Genau, Puppen, die Köpfe abzuhacken, so wie es auch
genau,
so.
Genau, also falls ihr nicht wisst, der macht gerade diese Puppenspielserie sehr beeindruckend auch. Thunderbolt Fantasy, kann man auch bei Crunchyroll sehen.
Mhm.
Sehr beeindruckend, aber die richtigen Animes vermissen ihn vielleicht so ein bisschen. Und zu diesem vierten Film gab es halt seit geraumer Zeit so einen Concept-Trailer, der auf irgendeinem Animationsfestival in Japan oder auf irgendeiner Konferenz gezeigt wurde. Und der geistert so durchs Netz, nicht bei YouTube wohlgemerkt, weil da löschten die den immer wieder. Aber man kann den finden, wenn ihr mal googelt, Madoka Concept-Trailer.
Nur höchstwahrscheinlich, weil da noch nicht so viel Spruchreif war. Das sieht man ja an der Zeit, die es
total
jetzt wohl noch dauert. Ja,
das
so,
wollten
das sie vielleicht halt noch nicht ganz.
Ja, auf jeden Fall, der wäre halt noch interessant. Ansonsten, ja, ich würde sagen, wenn ihr wollt, schaut mal bei Wakanim rein.
Uninteressant ist es definitiv.
Uninteressant
nicht.
Das,
ist es nicht. Das kann man nicht
behaupten. Es ist jetzt aber nicht von dem Kaliber, was die Madoka-Serie ist oder Rebellion.
Nicht ganz, aber natürlich kann man auch noch nicht sagen, Madoka hat ja auch gerade am Ende noch ein bisschen zugelegt. Möglicherweise ist es jetzt hier
soweit, ja,
noch eine Möglichkeit.
Soweit dafür ich weiß, kommen auch noch dann Mädchen aus der Originalserie hier mit drin vor. Und dann wird es vielleicht so ein bisschen Fanservice-y, weil natürlich sind das so freispielbare Charaktere in dem Videospiel und da hast du noch viel mehr Magical Girls, die du dann wahrscheinlich auch gar nicht alle spielen musst oder sowas, aber
die dann auch Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der richtigen Story jetzt zu finden.
Ja, oder eine richtige Story zu haben und
ja, mal sehen. Man kann mal ein bisschen abwarten, was sie da am Ende sich gebastelt haben, aber reinschauen als jemand, der Madoka mochte, lohnt. Als jemand, der noch nie Madoka gesehen hat, ist es kein Einstieg.
Nein, das auf keinen Fall. Sagen. Ihr braucht den kompletten Kontext des Worldbuildings, was die ganze Magie angeht.
Genau.
Was früher schon kompliziert genug war. Und jetzt kommt noch diese ganze Extra-Regel Kamihama City-Kram obendrauf. Da habt ihr keine Chance, wenn ihr nicht die Originalserie kennt. Aber die ist eh nur 12 Folgen lang und ein Film, von daher, what are you doing? Guckt Madoka, das ist verdammt gut. Dann hatten wir diese Season 2 Krimi-Titel, über die du so ein bisschen was erzählen wolltest.
Ja, und zwar fange ich mal mit dem an, den ich persönlich interessanter fand, gerade vom Konzept, der hieß ID Invaded,
ja,
oder heißt ID Invaded. Den könnt ihr auch auf Wakanim finden, wird 13 Episoden haben. Und das ist, um es vorzunehmen, von dem Schöpfer von unter anderem von Recreators und der hat auch noch ein paar andere Sachen. Recreators hat mir am Ende nicht ganz so gut gefallen wie die Idee von Recreators, aber auch hier ist ein interessantes Konzept da, was, finde ich, auch etwas besser umgesetzt ist letzten Endes. Und zwar, die Geschichte dreht sich darum, also als seine Tochter Opfer eines Killers wird, gerät der Polizeiinspektor Sakaido auf die schiefe Bahn. Und nur sein Talent für Deduktion nutzt dann eine experimentelle Polizeieinheit aus, um mit seiner Hilfe und einer besonderen Technik so in das Unterbewusstsein von Serienmördern einzudringen und diese aufzuspüren. Und das ist so die Grundprämisse der Serie.
ja, sehr Psycho-Pass.
Ja, wenn du muss willst. Man sagen.
Fühlt sich auch so ein bisschen so an, als wäre es früher ein Roman gewesen. Mhm. Finde ich, es fühlt sich so ein bisschen nach Mardok Scramble oder irgendwie solchen Dingern an. Ist es aber nicht. Es ist ein Original-Anime. Es ist einer der seltenen Animes, die nicht auf dem Manga, einem verdammten Light Novel oder irgendwas anderem basieren.
Das auch allein für diese Season, ja. Also
ja, und allein dafür möchte ich es schon feiern, so ein bisschen eigentlich.
Ja, also man sieht an einigen Stellen, dass es von einigen Sachen inspiriert ist.
Absolut.
Aber das muss letzten Endes ja auch nicht problematisch sein, wenn man dadurch eine eigenständige Sache wirklich aufbaut. Und ja, es ist so ein bisschen als mögliches Procedural aufgebaut, je nachdem. Also man könnte, nehmen sie einen Serienmörder, der dann verfolgt wird, und letztendlich taucht dieser Detektiv immer in eine Art, sie bezeichnen es als Brunnen.
Das finde ich ziemlich cool. Die stehen halt um so eine 3D-Repräsentation, um so einen Bildschirm rum, der so irgendwie am Boden ist, und das ist halt, sieht halt wie so ein Brunnen aus. Und das ist ein ganz cooles Visual eigentlich, wie die Experten dann da rumstehen und ihn dann sozusagen beobachten, wie er da im Unterbewusstsein rumschwirrt.
Genau, ja.
Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, dass er selber Mörder sein muss, um diese Technologie benutzen zu können. Und deswegen kann die reguläre Polizei das nicht.
Genau, sie haben noch nicht ganz erklärt, warum das tatsächlich so ist. Ja. Aber dass er jemand ist, das wird mit seiner, und das macht ihn auch mit Abstand zum interessantesten Charakter, dass er eine sehr schwierige Vergangenheit hatte, weil seine Familie selbst Opfer geworden ist und er dadurch so ein bisschen sehr, sehr kalte Tendenzen entwickelt hat.
Ich glaube, er hat den Mörder seiner Familie umgebracht und deswegen.
Es wurde, glaube ich, ich weiß nicht, ob es konkret gesagt wurde, aber man denkt sich das zumindest.
Ja, auf jeden Fall ist es dann so wie in Inception, fällt mir gerade ein, dass Frau ist tot. Und die spukt dann immer in seinen Inception-Bewusstseinsräumen
mit rum. Er hat eine, es ist, glaube ich, seine Tochter, die er dann immer sieht. Und das ist so eine Konstante, die in all sein Unterbewusstsein projiziert, anscheinend auch mit in diese Welt was hinein. Und
was noch wichtig ist, er verliert jedes Mal, wenn er in so einen Brunnen eintaucht, neu. Er weiß, er ist ein Superdetektiv.
Ja.
Aber er weiß sonst nicht mehr, wer er ist und warum er da ist. Und er muss alles sich selber erschließen aus diesen unterbewusst kreierten Räumen dieses Serienkillers.
Ja, und anhand dieser Dinge, die er da tut, versuchen die gerade die Leute außen abzuleiten, entweder Bilder, Gedanken abzuleiten und dadurch dem richtigen Killer auf die Spur zu kommen.
Ja.
Und was an ihm halt noch besonders, was sie dann an unserem Hauptcharakter interessant gemacht haben, ist wirklich, dass er relativ abgefuckt durch seine Vergangenheit ist und dann auch wirklich dort in diesem Institut lebt, weil er ja letzten Endes auch selbst ein Killer ist. Und was ich sehr interessant ist, was wirklich ihn dann komplett in diese Anti-Held-Richtung drückt. Es gibt dann eine Szene, und was man dann erfährt, dass so sein nebenbei sein Hobby ist, wenn er dann die Killer gepackt hat, dass er die dann ganz gerne mal zum Suizid überredet in seiner Zelle gegenüber. Ziemlich gewissenlos. Und das macht seinen Charakter besonders interessant, finde ich, dieser kleine, aber sehr, sehr gemeine Fakt.
Wobei, dachtest du, das bezieht sich auf die reale Welt, dass er mit denen spricht, oder dachtest du, das passiert innerhalb dieser Technologie, dass die
Sie machen klar, dass er das wirklich von denen, wenn sie gepackt werden, in seine Zelle gegenüberkommen und er sitzt dann da und dann
Ich verstehe.
Das ist sehr bitter. Auch wenn ich witzigerweise der Serie dann mal ein bisschen, weil manchmal macht sie so Sachen, die sind sehr clever konstruiert, und manchmal macht sie auch welche, die sind ein schönes Konzept vielleicht, aber die Idee ist etwas dämlich, wo ich denke, hey, dann sagen sie ihm irgendwann, ja, das ist jetzt der fünfte, mit dem er das gemacht hat. Also ich denke, ja Leute, wenn ihr wisst, dass der das mit allen Leuten macht, warum packt er die denn jedes Mal wieder gegenüber in seine Zelle?
Nein, ich glaube, es war einer, und er meinte dann, haha, fünf, ich mache nur Spaß.
Well, ja, das kann natürlich auch sein.
Und dann waren es in Wirklichkeit mehr, obwohl die nur von einem wissen vielleicht, oder ich weiß ich auch nicht genau. Es war ein bisschen bisschen mysteriös und komisch aufgebaut auch vom Ablauf her, die ersten zwei Folgen. Aber interessante Prämisse, nicht super geil anzusehen, aber auch nicht schlimm. Sehr psychopathig. Und ich habe es, glaube ich, in meinem Highlight-Artikel verglichen mit The Cell. Erinnerst du dich an die?
Ja, Jennifer Lopez.
Ja. Und mit einer Serie, das war das erste, wo Naomi Watts, glaube ich, mitgespielt hat. Das war eine 90er-Jahre-Serie namens Project Sleepwalker.
Ja.
Da haben sie im Grunde das Gleiche gemacht. Und das war aber zu abgefahren für die damalige Zeit und da gab es nur 6 Folgen von oder so.
Witzigerweise auch gerade was sehr ähnlich wie ein Anime-Game, das ich spiele, in dem es auch, das hieß AI Somnium Files, da ging es auch wirklich darum, dass du in das Unterbewusstsein von Zeugen in diesem Falle eintauchst und dadurch mentale Blockaden löst und dann irgendwie herausfinden kannst, Hinweise zum Morden herausfinden kannst. Und so ein bisschen, es hat sich so vor vielen Sachen was gegriffen dadurch.
Ja, ich glaube, im Anime und Videospiel hatten wir das schon öfter. Erinnert ja auch so ein klein bisschen an Ace Attorney, ne?
ein wenig, ja.
Nur, dass es hier nicht so jokey vor sich geht.
Das stimmt, es wird mitunter relativ düster.
Ja, und du hast hier dann noch so einen anderen Serienkiller, der wahrscheinlich der Season Arc ist, Johnny Walker, der auch so aussieht wie...
Das ist so eins, Johnny Walker, ja.
Wobei die Referenz hier, glaube ich, geklaut ist aus, oder was heißt, eine Referenz ist nicht geklaut, aber das gibt es halt auch in Haruki Murakamis Roman... Welcher war es denn? Kafka am Strand, glaube ich. Da gibt's glaube ich, ja. Johnny Walker als irgendwie so einen bösen Traumgeist oder irgendwie sowas.
Ich hab den so lange her, dass ich
vielleicht
den
gelesen habe. Vielleicht dachte ich deswegen so sehr, dass es sich so nach einem Roman anfühlt. Das kann natürlich sein.
Es kann gut sein. Ja, wie gesagt, das Konzept ist interessant. Es ist auch so ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit immer. Mhm. Während er in diesen Brunnen eintaucht, versuchen die Ermittler außen dann mit seinen Infos schon die Killer zu fangen.
Das und die haben ein sehr Psychopath-mäßiges Gadget, nämlich so ein Gerät, das irgendwie mörderische Intentionen aufspürt so.
Ist auch so ein bisschen Minority Report, so in diese Richtung so ein bisschen.
Und der Killer der Folge, der ersten beiden, der hatte so einen geilen Namen, der...
Och Gott.
Der Stopfer oder irgendwie sowas.
Das ist der Bohrer, glaube ich. Auf jeden Fall bohrt er gerne.
Irgendwie sowas gerne, ja.
Ich weiß gar nicht, wie sie es übersetzt hatten, auf jeden Fall.
Das klang auf jeden Fall in der Übersetzung nicht besonders bedrohlich, aber hey. Und ich hoffe, der Johnny Walker ist nicht einfach der Chef, weil das war...
Er scheint irgendwer zu sein, der andere Killer beeinflusst. Wie ist das jetzt noch nicht?
Aber man hat, weißt du, dieses verglitschte Gesicht von dem Johnny Walker, das hatte so längliche graue Haare, was aussah wie der Chef, der dann kurz darauf eingeführt wurde. Deswegen dachte ich so, oh.
Aber ich glaube, es regt ja generell so ein bisschen zum Mitdenken an. Das ist ja auch keine schlechte Sache an sich, würde ich sagen. Absolut, wenn man schon so ein paar Verdachtsmomente aufbaut und gerade die Art, wie er dann in jedem Brunnen und durch jedes Unterbewusstsein arbeitet, ist halt auch sehr fantasievoll gestaltet und sehr metaphorisch. Und das finde ich ist natürlich oft dann von Brunnen zu Brunnen, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit immer anders gestaltet und macht es dann, das finde ich, gibt es immer wieder eine frische Note von Folge zu Folge.
Ja, da kann man sich natürlich in einem Anime dann auch total austoben.
Absolut,
ja. Da sind spannende Sachen möglich. Etwas morbide auch. Von den beiden würde ich sagen, auch die spannendere Version, zumindest nach den ersten beiden Folgen. Ja. Weil, wie gesagt, es gab 2 Krimi-Titel, die sogar Ähnliches mit Bewusstseinstauchen machen. Und das andere hieß nochmal wie?
Pet hieß das.
Ja.
Pet findet ihr auf Amazon, wird auch 13 Episoden haben. Pet war generell, nimmt einen sehr, sehr noch abstrakteren Weg letzten Endes. Also nur mal die erste Folge sondern die Prämisse ein bisschen. Pet dreht sich um Menschen, die Gedanken und Erinnerungen anderer manipulieren können und mitunter wohl auch Illusionen für diese erschaffen können. Und manche setzen wohl diese Fähigkeit dazu ein, Menschen psychisch zu heilen und psychisch Kranke oder Menschen mit Defiziten einfach deren psychischen Zustand zu verbessern. Und es gibt natürlich auch welche, die das für ihre Zwecke missbrauchen.
Oder für die Yakuza.
In diesem Fall für ihre Zwecke, für düstere Zwecke, für die Yakuza. Genau, da hatten wir nämlich jemanden. Was Pet halt sehr, sehr verwirrend gemacht hat in meinem, für mich war, dass es auch absichtlich wohl auch so gewesen ist, du kannst am Ende der ersten Folge nicht mal mehr sagen, wer sind jetzt eigentlich unsere Protagonisten, weil wir einer Figur hinterherlaufen, die am Ende aber dann so ein bisschen so untergebuttert wird, dass du denkst, okay, werden sie die überhaupt noch erwähnen? Verfolgen wir jetzt eher die Bösen, die da auch sehr prominent sind?
Ich glaube ja. Wir haben diesen Barkeeper, Kenji heißt er, glaube ich. Und der ist so ein bisschen im Fokus der Serie, aber in Wirklichkeit, oder der ersten Folge zumindest, des Auftakts, aber in Wirklichkeit geht es um die beiden Halunken, die sich im Auftrag der Yakuza um ihn kümmern sollen, damit er nicht irgendwie Schabernack treibt und ihn dann halt mit ihren beiden Fähigkeiten manipulieren, wie du gesagt hast.
Genau, ja. damit er, falls er ein schlechtes Gewissen gibt oder Dinge sieht, die er nicht sehen soll, dann wird er von denen wohl ein bisschen im Zaum gehalten, so wie das letzten Endes gezeigt wurde. Was mir noch auffällt, was ich cool fand, was das Opening hat, ist ein Song von TK, der unter anderem, er hat auch eine Band, der unter anderem auch einen für Tokyo Ghoul das Intro und Psychopaths gesungen hatte. Mhm. Eine sehr markante Stimme, die man sofort recht hoch.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Die erkennt man sofort. Und das Intro ist auch so ein bisschen, das Opening ist auch so ein bisschen psychedelisch gemacht. Genau in die Richtung, die die Serie auch anscheinend einen Tacken zumindest gehen will. Und das finde ich sehr passend und sehr atmosphärisch gemacht.
Ist so Anti-Psychopath dann in dem Fall. Hier geht es ja eher nicht technologisch vor sich, aber du hast das halt aus der Sicht der Kriminellen dieses Mal. Mhm. Und es basiert auf einem Manga.
Okay. Dann ist es ja auf jeden Fall schon mal ausgearbeitet bis zu einem gewissen Punkt. Ja.
Optisch auch nicht irgendwie die spannendste Sache, finde ich. Oder die technisch am besten umgesetzte Sache, aber irgendwie absolut interessant.
Es ist definitiv interessant, weil man auch, ich finde, absolut nicht voraussagen kann, wohin es will und was es aussagen will.
Nee, so richtig. Da war der Auftakt, und ich habe auch nur eine Folge gesehen, da war der Auftakt wirklich noch ein bisschen zu, hä?
Aber bewusst wäre gehalten, glaube ich. Also das war schon gewollt, aber die Frage ist immer, wie viel dahinter dann am Ende steckt, aber das Potenzial hat es.
Ja, und auch nicht unblutig, wenn ich mich an die erste Szene zumindest erinnere.
Ja, es ist nicht harmlos, das kann man definitiv sagen. Aber auch genau wie ID ab und zu. Also das ist, die beiden Krimis sind durchaus etwas düsterer, die wir haben.
So.
Von der Materie.
Dann erzähle ich, glaube ich, jetzt was über mein Highlight
der Season. Ja, da freue ich mich auch drauf.
Was mal wieder stammt von Masaaki Yuasa, der Devilman gemacht hat, Devilman Crybaby für Netflix und auch für so visuell und konzeptionell spannende Stoffe wie sein Film Mind Game verantwortlich zeichnet oder mit zuletzt jetzt auch Night is Short, Walk on Girl. Mhm. Und der halt immer mit super krass kreativem Animationsstil arbeitet, der so ein bisschen über die Stränge schlägt und auch manchmal absichtlich flach wirkt, aber gleichzeitig irgendwie sich viel mehr rausnimmt als alle anderen Animes, die es so gibt. Und wenn ihr Devilman Crybaby auf Netflix gesehen habt, könnt ihr euch wahrscheinlich denken auch, dass der Stil bei manchen überhaupt nicht ankommt, die halt mehr Anime-Puristen sind und in Anführungszeichen gute Animationen wollen. Und,
er ist gewöhnungsbedürftig, und aber einzigartig.
Ihm hier, genau. Er ist, glaube ich, so ein bisschen mehr beeinflusst auch so von Street Art und von Underground-Comics und allem möglichen.
Sehr gerne Meta einfach auch mit seinen Darstellungen.
Ja, dann. Und ich meine, was er nicht alles schon gemacht hat auch, ne? Ich meine, Night is Short, Walk on Girl ist so ein literarisches Vignettenfilmchen, ne? Über eine Frau, die sich durch Kyoto trinkt und dann auf dem Bücherflohmarkt da alle möglichen Wesen trifft. Und vorher hat er gemacht so eine Groundhog Day-mäßige Serie namens Tatami Galaxy und eine Ping-Pong-Serie, die irgendwie auf so einem ganz besonderen Ping-Pong-Manga basiert. Und jetzt hat er gemacht, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Titel, über den wir eigentlich reden wollen, Keep Your Hand Off Eizouken. Und Eizouken ist ein Filmclub an der Schule.
Ja.
Geht hier aber nicht speziell, eigentlich nicht um Filme, sondern um Anime. Und ja, es ist ein Anime über Animes.
Das ist es.
Das heißt, es ist super nerdig, wenn ihr euch nicht nur für Animes interessiert, sondern auch für wie Animes gemacht werden und den Prozess und die Leute dahinter, dann ist das hier genau euer Ding. Und was mit das Beste an diesem Anime ist, sind die drei Protagonistinnen. Mhm. Es sind drei Mädchen. Asakusa heißt die eine, die total begeisterter kleiner Anime-Nerd ist. Und das Tolle an den drei Mädchen ist, dass sie alle drei komplett aussehen und komplett klingen und komplett andere Persönlichkeiten haben und dass ihr Design auch einfach so unterschiedlich ist. Das sind nicht einfach nur so Anime-Mädchen, wo du dann andere Haare raufpackst, so Anime-Barbies ja. und anderes Color-Scheme drauf machst. Das sind irgendwie, die eine ist super groß, ihre stoische Freundin, und dann lernen sie noch so ein bisschen das girligere Mädchen kennen, das aus gutem Hause kommt. Und Asakusa interessiert sich speziell für Charakteranimation. Nein, für
sie macht Konzeptzeichnungen
und Hintergründe, genau. Und das andere Mädchen heißt sie Midori? Ich habe hier ihren Namen gerade nicht.
Das ist Asakusa, heißt Midori.
Ja, genau,
Asakusa. Midori. Deswegen, nee, die heißt,
ach so, Midori ist ihr, ja,
ja, ist das ihr, ist Vorname. Ihr Vorname. Deswegen, ich habe die anderen beiden Namen ja auch nicht rausgeschrieben.
Sayaka ist ihre stoische Freundin, die große, die ja. lange, die auch irgendwie Fan-Favorite ist, wie man so im Netz mitbekommt. So auch große Advokatin für die Stellung von großen Mädchen, die es ja auch oft schwer haben. Ja, genau, nee, sie machen die Bekanntschaft von, wie heißt denn die dritte im Bunde? Lass mich jetzt nochmal schauen, ob ich das hier irgendwo stehen habe. Auf jeden Fall die aus gutem Hause kommende, die interessiert sich für Charakteranimation.
Genau, ja.
Speziell.
Bewegungen, Charakteranimation, ja. das ist das.
Und ihre Eltern sind erst so dagegen, dass sie dem Anime-Club beitritt, aber tut sie gar nicht, weil die drei sind auch alle so ein bisschen socially awkward und gründen dann aber ihren eigenen Club, weil Sayaka, die lange, nicht so sehr Anime-Nerd ist, aber dann als zur Produzentin der beiden wird und halt ja. sehr gut ist, Sachen durchzubrechen, wo es eigentlich Schranken gab. Und die genau, setzt ja. sich dann beim Lehrer hin und sagt so, hey, hier, Budget und Club und bitte. Und die müssen sich aber als Filmclub anmelden, weil es halt schon einen Anime-Club gibt.
Ja.
Und das Besondere hier ist aber daran, wie dieser Film hin und her oder wie diese Serie hin und her springt zwischen das Abenteuer, wie die drei Mädchen ihren Club aufmachen und wie sie den ausstatten und was damit alles für Probleme mit sich kommt und wie sie sich anfreunden und wie sie Probleme lösen und wie sie aber auch jede Folge in ihre Fantasiewelten eintauchen, die dann aussehen wie Konzeptzeichnungen und wie, ja. Also wenn ihr schon mal ein Artbook gesehen habt zu einem Anime, so die frühen Konzeptzeichnungen, die so oft in schwarz-weiß und so rudimentär koloriert und du siehst dann irgendwie die Bleistiftzeichnungen und wie das dann erstmals Bewegungen animiert werden und dann tauchen sie halt darin ein und benutzen die Geräte, die sich dann Midori ausgedacht hat und das ist ein großer Ball an Freude.
Es ist so jugendlicher Enthusiasmus und Charme gepaart mit diesen wirklich, wirklich sehr, sehr originellen und fantasievollen Sequenzen.
Mhm.
Und das macht auch mit den wirklich den Reiz aus, dass sie, das ist, man, es ist einfach nicht Fantasie und nicht im Sinne von Fantasy mit irgendwelchen Fantasy-Kreaturen, sondern es ist einfach die Kraft der Gedanken, was sie erschaffen.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich schön und sehr, sehr, sehr niedlich anzusehen.
Mhm. Ganz in der ersten Szene sieht man, wie Midori sich verliebt in das Medium Anime und sich denkt so, hey, das haben Leute gemacht und ich könnte das auch machen. In einer Szene, wo sie eine Serie sieht, die sehr nach Future Balkonin aussieht. Eine Serie, an der Miyazaki gearbeitet hat.
Ja.
So, das ist so ein postapokalyptisches Setting und mit so Fluggeräten, mit so futuristischen, die dann aber so ein bisschen verschüttet sind, schon in der Gegend.
Ja.
Das ist dieser Anime, den sie da am Anfang guckt. Und deswegen interessiert sie sich auch speziell für so Sci-Fi-Gerätschaften und entwickelt dann immer kleine Fluggeräte, sehr Miyazaki auch, und irgendwelche Roboter und ist total enthusiastisch. Und an wen mich die Girls auch total erinnern, und da bin ich jetzt gespannt, ob du mir zustimmst, es fühlt sich so ein bisschen alles wie Derry Girls an, oder?
Von der Chemie her?
Von der Zusammensetzung der ja. Mädchen. Du hast so dieses eine Derp Girl, was ja. so sehr derp ist. Das ist halt, ne, unsere Protagonistin. Dann hast du die Stoische und dann hast du die Girly. Variante noch.
Schon ein bisschen. Jetzt, wo du es, okay, der auf, also auf diese Brücke wäre ich nie gekommen, nein, aber jetzt, wo du es sagst.
Das ist auch eine Referenz, die eigentlich nicht viel wert ist, aber ich fand es so witzig, dass es dann auch in diesem Schulkontext ist.
Ja.
Und hat natürlich, haben natürlich nichts miteinander zu tun. Nordirische Retro-Serie und hier das, aber ich musste so ein bisschen dran
aber
denken.
Die Grundrichtung dieser verschiedenen Charaktere, das deckt sich ein wenig, ja, das stimmt.
Ja, und du lernst viel über Anime-Produktion und Oldschool-Cell-Animation und den ganzen Prozess und was da alles für Arbeit reingesteckt wird in Anime und so ein bisschen mit Sayaka auch zusammen, weil sie halt diejenige ist, der die anderen beiden das alles erklären müssen.
Mhm.
Und ja, es ist witzig, es ist fantasievoll und ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Es gab natürlich in der Vergangenheit schon Animes über Anime. Es gibt zum Beispiel Shirobako, das man auf Amazon sehen kann.
Mhm.
Das ist so ein bisschen konventionellerer Anime übers Anime machen.
Wir sind über das Studio auch selbst.
Ja.
Das hier geht wirklich mehr um den Prozess im kleinsten Rahmen.
Im allerkleinsten Rahmen. Das macht das auch nochmal so sympathisch, weil das hier so Gonzo-Anime machen ist. Ne?
Ja.
Ich meine, das spielt im Hier und Jetzt und die beiden Mädchen machen halt Anime, wie man es in den 90ern gemacht hat, weil sie finden dann auch so altes Equipment und so alte Cells und freuen sich dann irgendwie wie die super Anime-Nerds dann darüber.
Die handgemachteste Form von Anime letzten Endes.
Ja.
Und so, das schlägt sich ja dann auch immer mal wieder mit in den Zeichnungen und in diesen Konzeptzeichnungen, in die sie eintauchen wieder und das passt, die Idee und die Fantasie der Mädchen passt, wird halt wunderbar zusammengefügt an sich.
Ja. Ich muss gerade dran denken, hier Satoshi Kon, den wir auch schon erwähnt haben heute, der hatte ja seine Serie Paranoia Agent. Und da gibt es auch eine Folge, die dann sehr meta wird, wo es dann auch darum geht, wie Anime gemacht wird, eine ganze Folge lang und wie der Anime gemacht wird im Speziellen. Und dann, aber nee, große Empfehlung, Keep Your Hands Off Ezouken. Ich weiß nicht, warum sie das Wort Ezouken im Titel gelassen haben, ob das nicht besser gewesen wäre für einen größeren Appeal. Aber das hier ist so speziell auch. Die Leute, die das gucken müssen, die finden das schon.
Glaube ich auch,
In diesem Fall bei Crunchyroll auch.
Bei Crunchyroll, genau.
Und wir würden hier ein Verbrechen begehen, wenn wir nicht das Intro erwähnen würden.
Easy breezy, oh mein Gott. Ich habe so einen Ohrwurm davon. Also den wird man nicht los.
Ja, wie würde man das beschreiben? Das ist so ein bisschen Ska, so ein bisschen B-52s. So
ja. Und die Bewegungen der Figuren und die Animation, es ist so wunderbar aufeinander gelegt.
Ja.
Das ist,
und dann sind die Silhouetten der tanzenden Charaktere auf so einer Glanzfolie animiert und dann bestehen sie aus Glanzfolie und es ist, also allein das Opening.
Es bringt diesen Spaß und diese Freude, den diese drei Mädchen in ihre Anime-Leidenschaft stecken und ihren Club, das bringt dieses Intro einfach wunderbar rüber. Und ja, es ist ein wunderbarer Ohrwurm auf jeden Fall.
Genau, allein wegen des Intros. Große Empfehlung.
Ja, easy breezy.
Easy breezy. Hast du noch was?
Ich habe noch so ein paar Sachen, ja.
Erzähl mal.
Dann bleiben wir mal bei Crunchyroll. Und zwar mit 12 Episoden hätte ich noch zu bieten Somali and the Forest Spirit.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, und das ist, das spielt in einer Fantasiewelt, in der es nur noch wenige Menschen gibt, die da sie wohl einen Krieg gegen die anderen Fantasy-Rassen verloren haben.
Monster sind das, glaube ich, ne? So halb Mensch mit so Hörnchen oder
alles Mögliche. Die hatten von was Echsenmenschigerem bis, also die haben alles gemischt eigentlich, was man so an Fantasy-Rassen vielleicht auch schon mal gesehen hat. Und da geht es um ein kleines Mädchen, das allein in einem Wald ist, die dann von einem Golem gefunden wird. Und der beschließt dann, dieses Mädchen zu beschützen und sich um sie zu kümmern letzten Endes. Und das ist eine sehr, sehr, sehr niedliche Vater-Tochter-Geschichte letzten Endes.
Mandalorian.
Ja, es hat ein Stück weit Mandalorian, genau, weil sie machen sich zusammen auf, um ihre Eltern letzten Endes zu suchen und er tarnt sie dann immer so ein wenig, weil die Leute natürlich nicht wissen sollen dürfen, dass sie ein Mensch ist, weil Menschen unter anderem gefuttert werden, glaube ich. Die Leute sind nicht gut auf Menschen zu sprechen und sie werden unter anderem gefuttert, also dass sie tatsächlich Mensch ist, versuchen sie halt zu verbergen.
Ja, die Menschen hatten so einen Krieg angezettelt und waren mal wieder Monster-Racist und
ganz ehrlich, man kann es ja nachvollziehen. Ich finde es ja auch nicht unrealistisch, dass sowas passieren würde. Und wenn wir so einen Krieg als Menschen verlieren würden, dann sind die danach nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Das kann ich schon verstehen.
Genau, und dann ist da so eine Beschützer-Story am Laufen. Es erinnert so ein bisschen an, wie hieß dieses Fantasy-Ding mit dem Knochen? Zauberer und dem Sklavenmädchen.
Ich weiß, was du meinst. Das fällt mir in ein paar Sekunden
wieder ein. Das Fantasy-Highlight, was vor ein paar Seasons alle geguckt haben.
Ja.
Leute schreien gerade.
Gib mir eine Sekunde. Ich mag das. Ich mag von The Ancient Magus Bride.
Magus Bride.
War sehr gut. Ich habe es auch gesehen.
Wollen wir mal hoffen, dass es hier nicht in so eine Beziehungsrichtung geht mit den beiden. Dafür ist das Mädchen viel zu jung.
Das haben sie auch eigentlich schon durch einen, das ist ein Mini-Spoiler, schon mehr oder weniger verhindert, denn ihm bleibt nicht mehr viel Zeit.
Ah ja.
Und deswegen will er unbedingt ihre Eltern finden. Und das wird nicht in diese Richtung. Sie wird natürlich so ein bisschen als Katalysator dazu genutzt, weil er als Golem keine menschlichen Emotionen nachempfinden kann, dass sie ihm so ein bisschen die Emotionen oder die, was ist so dieses typische AI-Roboter-Ding so ein bisschen, ja? dass sie ihm was entlocken kann, was er eigentlich nicht verstehen kann. Und er quasi auch so diesen Beschützerinstinkt, den er normalerweise gar nicht so haben dürfte, dann für sie entwickelt. Und es ist das niedlichste kleine Mädchen. Sie geben sich wirklich super viel Mühe und es ist super, super süß gemacht. In jedem Dorf, in jeder Stadt, in sie kommt, schließt sie immer so kleine neue Freundschaften. Und es ist einfach super, super niedlich gemacht und super süß. Obwohl man so ein bisschen das ungute Gefühl hat, gerade weil man es ihm bleibt auch nicht mehr so viel Zeit, dass irgendwann diese Serie vorhat, einem das Herz zu brechen. Ist sehr, sehr schön gezeichnet.
Es ist auf jeden Fall einer der attraktivsten Titel dieses Season, ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal ESO kennen, außen vor lassen, weil das so unter nicht
sehr
vergleichbar
speziell
ist,
einfach ist.
Nicht vergleichbar ist, aber von so, ja, ich würde auch sagen, das ist der attraktivste Titel dieses Season, ja.
Wirklich schick. Und es ist bisher sehr gemütlich, sehr niedlich. Also ich kann es bisher sehr empfehlen. Mal sehen, wie es sich dann am Ende verläuft. Ob es spannend noch irgendwie, ob es in die Richtung geht. Bisher ist noch relativ
gemütlich. Es ist nicht sehr plot-heavy. Also geht hier nicht um irgendeinen großen Fantasy-Magier, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und die beiden müssen jetzt, nein, gar nicht.
Es ist so kleine Geschichten von ihrer Reise,
die sie machen. Ja. Kleines Vater-Tochter-Road-Movie. Genau. Was überraschend gut aussah, darüber müssen wir jetzt nicht weiter sprechen, aber was überraschend gut aussah dafür, dass es so eine Isekai-Fantasy-Quatsch-Sache,
MMO-Ding,
ist Bofuri, x-langer Titel wieder.
Yeah, I don't want to get hurt, so I max out my defense. Der Titel sagt einfach auch schon eigentlich alles, was man über die Serie wissen muss. Es geht um ein Mädchen, das in so ein VMA-MMO reintaucht, also ein Spiel.
Wie original.
Ja, und es wird im Titel im Grunde alles schon gesagt, was sie so tut. Sie hat eine sehr defensive Herangehensweise an diese Welt und dadurch ist sie dann, findet sie ein paar Lücken im Gameplay, die sie besonders stark machen.
Genau. Das ist genau derselbe so quirkige Anime wie letzte Season, der I'm overpowered, but I...
Ja, es ist so ein bisschen...
Was wir meinen, oder?
Es geht nicht ganz so in diese Silly-Humor-Ecke,
es wird, glaube ich, so ein bisschen ernst sogar sein und es soll, glaube ich, auch ganz gut sein. Und es hat aber, weswegen ich das kurz angesprochen habe, es sieht besser aus, als es irgendwie ein Recht hätte zu sein. Irgendwie, weil diese Titel ja normalerweise so ein bisschen, ja.
Du, ich muss auch sagen, es ist einer von vielen Titeln, der ähnlich ist. Wir hatten den Shield Hero, was auch immer. Es gibt so viele mit Videospiel, Technik und Welt und Fantasy-Welt und
War Shield Hero nicht pur
Fantasy? Shield Hero hatte auch ein Videospiel, so Charakterentwicklungssystem.
Aber da darfst du nichts Böses gegen sagen, weil das hat viele Fans. Da verprellst uns hier die Leute.
Ich fand es dann auch gar nicht so, also es hatte einen sehr holprigen Einstieg und danach fand ich es sogar ganz okay. Bei Bofuri muss ich sagen, zu seiner, was man dem zugutehalten kann, es ist irgendwie ganz fröhlich auf seine Art und Weise und so auf seine Art und Weise ganz unterhaltsam. Ich hatte nie, wenn eine Folge da war, habe ich immer gesagt, auch wenn ich jetzt nichts, ich hatte nie keine Lust, das zu sehen. Ich dachte mir, ach, da kann man mal eben eine Folge gucken, weil es tut irgendwie niemandem weh und es ist auch nicht, es ist weder super düster noch super anspruchsvoll, aber man kann es gut mal nebenbei gucken und es ist leicht verdaulich, deswegen kann man sich definitiv anschauen und läuft auf Wacker neben 12 Episoden.
Alles klar.
Aber das Haben wir schon sehr viel, ja. Aber so ein, zwei Kleinigkeiten.
So ein Special-Titel, der so ein bisschen auch schwer vergleichbar ist mit anderen Sachen, weil er ungewöhnlich produziert ist, würde ich auch sagen.
Ich ahne, worauf du hinaus willst dann gleich, ja.
Ja.
Und zwar, unglücklicher Titel finde ich auch wieder, Toilet Bound, muss man damit anfangen, Toilet Bound Hanako-kun.
Ja, basierend auf der japanischen Urban Legend, dass ein Mädchen auf der Mädchentoilette, ein Geistermädchen auf der Mädchentoilette spukt.
Mhm.
Wobei das Mädchen in diesem Fall ein Junge ist.
Das ist auch die Überraschung der Protagonistin. Ja.
Allerdings gesprochen von Megumi Ogata.
Ach ja, Shinji.
Shinji aus Evangelion und Sailor Uranus und so weiter. Ja, und das sieht hier sehr speziell aus, weil der Stil auch sehr...
Wie würde man mit sein? Also ich finde ihn, er sieht simpel aus, aber knallig.
Knallig, auf seine Art und Weise. So ein bisschen auch wie Graffiti-Art trifft Sticker-Art,
so,
würde ich sagen.
Ja, Sticker, also nicht Pop-Art, aber Sticker-Art. Ja, ja,
so
genau.
Mit so dickeren Linien,
ja.
Und die Animation, es ist nicht viel animiert, es wird so viel hin und her geschoben in so Flash-Animation fast schon, artigerweise.
Ja. Aber es sieht dennoch reizvoll aus.
Es ist so knallig, dass es irgendwie trotzdem nicht langweilig ist anzusehen, das stimmt.
Ja, genau.
Du hast dann auch mit Ogata irgendwie nur natürlich eine Top-Synchronsprecherin, die ich ewig zuhören gedächt.
Die Intonation von ihm ist super, wenn er ab und zu mal so ein bisschen in ihr Ohr flüstert, ja. Und es ist super gemacht, auf jeden Fall.
Ja, es fühlt sich auch wieder an, das hatten wir ja öfter auch mal in den letzten Seasons, es fühlt sich so an, als wenn das eigentlich ein Kurztitel sein sollte, der nur 10 Minuten pro Folge gibt.
Ein bisschen, ja.
Ist er aber nicht.
Und es ist, bei dem Ding ist es ist auch so, dass ich nicht ganz genau weiß, wie er von der Atmosphäre her sein möchte. Manchmal ist es so ein Hauch düster.
Ja.
Manchmal aber auch locker, gerade durch die Chemie und durch die Verbindung von unserer Protagonistin, wie heißt sie, Nene, glaube ich. Und Hanako, die eigentlich ein ganz lockeres Verhältnis miteinander haben und eigentlich eine nette Chemie. Und ab und zu werden diese Schulmysterien aber doch recht düster. Also es ist, spielt an einer Schule, die, ich glaube, 7 Mysterien erklären sie so ein bisschen. Was sie in manchen Zwischensequenzen auch im Intro so ein bisschen märchenhaft dargestellt wird, auch finde ich sehr, sehr interessant gemacht. Diese Geheimnisse, die dann die Schüler untereinander sich zuflüstern, dadurch erwecken sie auch wohl ein paar Geister zwischendurch in ein, zwei Folgen. Das ist ganz, ganz interessant gemacht, muss ich sagen.
Es ist so ein bisschen dieser spaßige Grusel, wie auch in Gegege no Kitaro.
Genau, spaßiger Grusel trifft.
Ja, so Halloweenig.
Ja.
Fast schon.
Genau, ja, das finde ich ist sehr bezeichnend. Und mit dem Potenzial, dass es etwas düsterer im Vergleich auch ist.
Ja, das haben wir in der ersten Folge schon, wo er dieses Mädchen kennenlernt, das unglücklich verliebt ist. Und man kann sich bei Hanako was wünschen, aber das kostet dann immer was.
Ja.
Und die Kosten erstrecken sich je nachdem, wie viel übernatürlichen Schabernack Hanako dafür aufwenden muss. Und versucht dann erst noch sie, das ist eigentlich sehr witzig, versucht erst noch ihr mit so Ratgeberbüchern.
Sehr konventionell, ja.
Das irgendwie ohne Magie zu lösen.
Ja.
Und sich, nein, ich bin so unglücklich, ich will jetzt. Und dann kommt dann noch so ein Fluch ins Spiel. Ja.
Die Figuren sind charismatisch, der Zeichenstil ist interessant und ich kenne diese ganzen Mysterien und ich finde, das ist ganz einladend gemacht letzten Endes. Und ab und zu packt er auch, wenn die bösen Geister sind und er auch sie beschützt, aber auch so ein ganz schön gruseliges Messer aus. Es gibt in einer Folge, wird auch so angedeutet, dass er mal jemanden umgebracht haben könnte. Und ich finde, es werden so ein paar düstere Sachen angedeutet, wo ich mehr erfahren will, weil ich weiß, eigentlich ist die Stimmung halt dieser lockere Schabernack-Grusel, aber gepaart mit möglicherweise was Düsterem und das wirkt einen guten Reiz aus, finde ich letzten Endes. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
Ja, ist auf jeden Fall ein spezieller Titel.
Wieder, genau.
Der auffällt.
Ob man es nicht irgendwie Yokai Hanako-kun statt Toilet Bound nennen muss. Also der wohnt auf der Toilette, weil er an die gewohnt ist.
Ja, Hanako ist ja kein Yokai. Das ist ja das Ding.
Stimmt, er ist nicht als Mysterium oder so auch mit. Das ist vielleicht auch was dazwischen. Aber man hätte sicherlich was Besseres außer die Toilette als erstes einen Namen irgendwie. Das war, dachte ich erst, oh, was ist das? Ist das so ein edgy Ding oder so? Und dann habe ich gut, dass ich reingeguckt habe, denn ich war dann angenehm überrascht. Und läuft auf Wakanim? 12 Episoden? Ich denke, es lohnt sich reinzuschauen.
Ja, cool. Ansonsten, ich habe eigentlich nichts mehr. Also den Rest, den ich geguckt habe, das war so ferner liefen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten schaut rein, was ich in meinem Highlight-Artikel hatte vielleicht. Haikyuu, wenn ihr von dem Volleyball-Anime, der ja jetzt auch im deutschen Free-TV bei ProSieben Max lief seit einiger Zeit. Da ist jetzt die vierte Staffel raus. Die könnt ihr auch bei, jetzt muss ich lügen.
IQ war Wakanim, glaube ich, auch.
Nein.
Oder? Ne,
doch, Wakanim. Hast recht, genau.
Ich glaube.
Könnt ihr bei Wakanim die vierte Staffel gucken. Und hast du sonst noch was, was du interessant fandest?
Ja, wenn man mal so ein bisschen vom was mit Entertainment und Action-Faktor noch will, wäre zumindest möglich Darwin's Game.
Ja.
Das ist auch auf Wakanim, 11 Episoden.
Typisches.
Ist, glaube ich, ist sogar verwandt mit diesem King's Game Horror-Ding, was es mal gab, wenn ich mich nicht recht aber naja, ich fand es also eine Ecke besser gemacht.
Wenn es nicht formal verwandt ist, dann ist es zumindest im Geiste verwandt. Das ist eins dieser macht euch gegenseitig platt Battle Royale Murder Game.
Genau, ja, genau. Es ist geht um einen Oberschüler, Kanamisolo, der wird in eine, wird über eine App in so ein groß angelegtes Battle Royale-Spiel hineingezogen, bei dem sich, um es simpel zu sagen, die Mitspieler gegenseitig töten müssen, dafür reichlich entlohnt werden, monetär. Die kriegen dann auch noch dazu so Siegel, damit sie so eine übernatürliche Fähigkeit noch zusätzlich haben, die aber nicht Hauptsache davon sind. Ja, zu seinem großen Pech, nachdem er das Ding quasi in diese App hineinstolpert, weil er sie einfach mal installiert, kommt es dann gleich zu seinem ersten unerwarteten Duell in der Bahn und dann auf einmal so ein irres Maskottchen mit Küchenmesser auf ihn zukommt und erstmal er sich nur noch denkt, what the fuck?
Wie ist das Ding von vor ein paar Seasons, wo sich so die Sternzeichen gegenseitig platt gemacht haben?
Das hat mich Sternzeichen?
Ja, das wegen dieses Maskottchens, der ja aussieht wie ein Panda, hat mich das auch so ein bisschen
daran erinnert. Aber nicht Fruits Basket, weil da ist auch ein Sternzeichen. Nee, aber die haben sich ja nicht platt gemacht.
Nee, das ist war
ja
eher irgendwie, so ein
Coming-of-Age-Ding
gewesen. Das waren so 12 den Sternzeichen, aber den chinesischen Sternzeichen nachempfundenen Leute, sich dann gegenseitig in die Pfanne hauen mussten, auch in so einem Mörder-Game.
Ja, du sagst, ich weiß. Ich kann
Juni Tyson.
Ja, stimmt.
So hieß das.
Es ist auch ähnlich blutig, ist relativ blutig. Ich glaube, es hat eine der wenigen Warnungen, glaube ich, bei Wakanim vorher. Also ist ziemlich gory, wenn man sollte man sich vorher klar sein. Hat teilweise, glaube ich, in der ersten Folge sogar diese berühmten schwarzen Schatten, Zensurschatten an einer Stelle, wo ich denke, hups. Ich fand es ganz interessant, so zumindest, weil es kommt schnell in die Geschichte rein, es stößt einen schnell in die Action, es ist unterhaltsam gewesen, ist nichts Anspruchsvolles, aber wenn man so ein bisschen Action mag,
ein bisschen Geschnetzel,
dann ist das jetzt nicht uninteressant grundsätzlich.
Ja, kann man machen.
Ja. Nö, sonst, das ist, glaube ich, noch das Einzige, was auf meinem Zettel war. Es gab ein paar andere, bei denen ich aber jetzt sagen muss, die sind so Special Interest oder so eher auf der kleineren Platte, wo ich sagen muss, da kann man reingucken in andere Sachen, aber das sind, glaube ich, wir haben die interessantesten jetzt recovered, würde ich sagen.
Ich glaube auch. Wie gesagt, war eine komische Season, wo man bei vielen noch nicht ganz sagen konnte, was man davon halten soll.
Ja.
Wie auch dieser komische Idol-Titel 22/7, der auch sehr mysteriös anfängt mit so einer deepen Protagonistin, die irgendwie sehr deprimiert wirkt, aber dann in so einer Idol-Band gecastet wird von so einer mysteriösen Wand unter einem Zoo. Also, das kann auch in jedwede Richtung gehen. Da
gar keine Ahnung, worauf sie da wirklich...
Da werde ich irgendwann mal Fremd-Reviews, glaube ich, noch von lesen, um zu gucken, was das eigentlich von uns will, diese Serie. Da wäre ich ja auch gespannt. Ich glaube, das schließt es ab für uns heute in der Winterseason 2020.
Jo.
Ich habe mal in die nächste Season reingeschaut. Da in diesem Zeitraum im Frühjahr fällt dann auch die neue Ghost in the Shell Serie von Netflix, die jetzt schon einige verprellt hat mit ihrem 3D-CGI-Look.
Ja, ging mir ähnlich.
Dann haben wir in der nächsten Season Food Wars Staffel 5 zum Beispiel, Fruit Baskets Staffel 2. Und ich glaube, der Titel, den ich am interessantesten finde auf den ersten Blick, ist ein neues Projekt aus dem Studio Trigger.
Oh,
also Kill la Kill etc. Ja. Und der Kill la Kill und der Little Witch Academia Dude, die arbeiten zusammen an einem Projekt namens BNA. Und das steht, glaube ich, für Brand New Animal oder sowas ähnliches.
Aha.
Und das Artwork dazu, was bisher veröffentlicht wurde, ist so ein Mädchen mit so ein bisschen tierischen Features. Also wie sagt man so schön?
Animalistisch.
Furry. mäßig. Ach, Furry Mess, und die hat irgendwie so einen Wolfsmentor oder so. Und sie spielt aber auch Basketball. Und
Moment.
Aber es ist aus dem Studio Trigger und das Artwork sieht super aus. Von daher.
Ich dachte erst an eine Fantasy-Geschichte, du sagst mit Wolfsmentor, aber sie spielt Basketball.
Ja, okay. Und die Umgebung sieht auch so leicht Blade Runner-esque aus. Also von daher, hey.
Wilder Mix. Okay.
Gute Leute hinter, gutes Studio.
Ja, ja, sonst ist es einfach, es ist die Season der Second Seasons. Also es sind alles Fortsetzungen, ich glaube, es ist doch Kaguya Summer, die Comedy kriegt, ist die neue Season, No Guns Life neue Season, Sense of a Bookworm neue Season. Es kommt der Princess Principle Film, da freue ich mich eigentlich drauf. Das war eine nette Steampunk-Action-Serie vor etlichen Staffeln.
Stimmt.
Da kommt ein Film zu, mal sehen, ob wir den hier zu sehen bekommen, wäre natürlich schön.
Ja.
Ja.
Ansonsten, genau, für Anime News, serienjunkies.de. Da schreiben wir ab und zu News, falls ihr das noch nicht gehört habt. Einen YouTube-Kanal haben wir auch, da gibt es auch ab und zu Content und Podcasts. Ansonsten bei Twitter ist der Tim auch unterwegs und zwar unter
@quacklesass
und uns erreicht ihr entweder auch noch über podcast@serienjunkies.de, wenn ihr irgendwas beizutragen habt. Mich erreicht ihr unter @firewalkwithme mit 2 E. Ebenfalls bei Twitter. Und dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Mitreden, Tim.
Gerne, immer wieder.
Und wir hören uns hoffentlich zur Frühjahrsseason. Bis dann.
Macht's gut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.